freut mich, heute Morgen hier zu sein. Hi. Vielleicht ein Teil, der nachher noch nicht auf dem Video drauf ist, aber ich fange da nochmal an. Ihr werdet heute tatsächlich eine etwas verminderte PowerPoint von mir bekommen. Ganz einfach, weil das heute Morgen leider nicht mehr aufgetaucht ist. Und das, was ihr jetzt bekommt, ist das, was ich in den 10 Minuten vor dem Gottesdienst noch wieder hinbekommen habe. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ihr kommt trotzdem gut mit. Ich versuche, das Ganze einigermaßen strukturiert zu machen, sodass ihr den Gedanken folgen könnt, auch ohne einzelne Stichpunkte auf der PowerPoint. Genau. Aber auch von meiner Seite wirklich herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich predigen darf. Es ist eine coole Predigt, beziehungsweise coole Stellen, die wir anschauen, coole Gemeinden, die wir anschauen. Miri hat schon gesagt, wir haben heute einen Doppelpack. Wir haben ein doppeltes Doppelpack, weil wir haben nicht nur zwei Gottesdienste, sondern wir haben heute auch zwei Gemeinden, die wir uns anschauen. Zwei Sendschreiben, die wir uns anschauen. Und zwar darf ich über Smyrna und Philadelphia predigen. Und wer bei Miri schon aufmerksam zugehört hat, weiß vielleicht auch, was diese beiden Gemeinden gemeinsam haben. Kann sich einer daran erinnern, was diesem Sendschreiben gemeinsam ist? Kein Tadel. Ja, genau. Das sind die zwei Gemeinden in der Offenbarung, die kein Tadel bekommen, wo Gott nichts dran auszusetzen hat, sondern die lediglich Lob erhalten. Finde ich auch interessant. Ich glaube nämlich, dass das einfach genauso unperfekte Menschen waren wie wir auch, aber irgendwas müssen sie als Gemeinde richtig gemacht haben, dass Gott sagt, hey, ihr macht es gut. Und das will ich heute mit uns anschauen und einfach näher drauf reingehen, was das war. Und einfach, damit es von der Gedankenstruktur her einfacher ist, werde ich jede Gemeinde einzeln kurz mit euch durchgehen. Zwei Sachen, die vielleicht unklar sein könnten, anschauen und erklären und dann danach das nochmal zusammenbinden. Und ich fange einfach an mit Smyrna, einfach weil das vor Philadelphia aufgeführt wird. Dieser Brief an Smyrna wird vor Philadelphia, oder Smyrna wird als Gemeinde vor Philadelphia angeschrieben. Und da steht in Offenbarung 2, 8 bis 11, ich lese aus der Neues Leben Bibel, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Das ist die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß von deinen Leiden und deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Er wird 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Krasse Worte, finde ich, das, was wir hier in der Offenbarung über Smyrna lesen. Und vielleicht habt ihr es in den letzten Wochen bei Miri auch schon gemerkt, es ist manchmal geschickt, sich auch außerbiblische Quellen anzuschauen, einfach um den historischen Hintergrund dieser Städte besser verstehen zu können und in welche Situation Johannes hier auch reingeschrieben hat, beziehungsweise Jesus durch Johannes zu den Gemeinden gesprochen hat. Und Smyrna war bekannt als eine sehr schöne Stadt. Sie lag am Ende eines sehr tief im Landesinneren liegenden Meeresarms, hatte noch einen kleinen Hafen, der auch sehr sicher war, also den konnte man gut abschotten, falls Angriffe kamen. Sie lagen an einer sehr coolen Stelle, sie hatten einen Hafen, eine große Handelsstraße endete dort, heißt auch vom Handel her, es war Wohlstand da, es konnte Handel getrieben werden. Es waren einfach gute Gegebenheiten grundsätzlich. Und vom Hafen aus hat sich die Stadt dann erstreckt in das Vorgebirge. Und dahinter war dann der sogenannte Pagos. Das war eine kleine Anhöhe, auf der dann noch Tempel und Anwesen standen. Und wenn man vom Meer aus auf diese Stadt geschaut hat, haben Besucher gesagt, dass das aussah, als würde da ein Mensch liegen. Und dieser Berg mit den Gebäuden obendrauf, das sah aus wie eine Krone. Deswegen wurde das auch als die Krone der Stadt beschrieben, diese kleine Anhöhe mit den Gebäuden da obendrauf in den Tempeln. Und Smyrna wurde ursprünglich eigentlich als griechische Kolonie gegründet. Zwischendrin wurde sie dann angegriffen, komplett zerstört. Für 400 Jahre lang war das Ganze nur eine Ansammlung von Dörfern, bis es dann eben zu dieser wunderschönen, sehr strukturiert geplanten und aufgebauten Stadt übrigens wieder aufgebaut wurde, die dann eine der schönsten Städte damals war. Und Wie gesagt, der Stadt ging es gut, es gab Wohlstand, es gab Handel, es gab viel Wissenschaft und auch die Künste waren stark vertreten. Und manche sagen sogar, dass sie die Geburtsstadt von Homer, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube, Homer, war. Genau, es fanden regelmäßig dort Festspiele statt, da heißt, die Leute wussten auch, was Vergnügung war und so weiter und so fort. Und es war das Zentrum des Kaiserkultes. Heißt also, die Römer haben damals ja das dann so gemacht, dass sie gesagt haben, der Kaiser muss angebetet werden, die Leute müssen hier kommen und dem Kaiser ihre Ehrerbietung bringen. Und Smyrna war eines der Zentren genau dafür, für den Kaiserkult, aber trotzdem auch für andere heidnische Religionen, einfach durch den Handel, durch den Hafen und die Handelsstraße, die da reinkamen. Und trotzdem gab es auch noch eine relativ große Gruppe Juden, die sich dort angesiedelt hatten. Soweit zum Hintergrund erstmal von Smyrna. Vielleicht habt ihr so ein kleines Bild bekommen, wie das damals ausgesehen haben könnte, was da so Kultur war. Und wenn wir uns jetzt den Brief anschauen und strukturiert durchgehen, in dieser siebenteiligen Struktur, die Miri uns auch schon von der Miri uns erzählt hat, der Empfänger ist, glaube ich, relativ klar, der Engel von Smyrna, also die Gemeinde in Smyrna, da muss man nicht viel zu sagen. Und der Sender, das ist ja die Offenbarung, ist ja die Offenbarung Jesu, die er Johannes gegeben hat und er hat es an die Gemeinden geschrieben. Jesus stellt sich vor als der Erste und der Letzte, als der, der gestorben ist und wieder lebendig wurde. Heißt, er stellt sich eigentlich mit seiner kompletten göttlichen Vollmacht und Autorität vor. Und er zeigt ganz klar, hey, von mir ist damals alles ausgegangen und zu mir führt alles wieder hin. Ich bin der Erste, ich bin der Anfang, ich bin der Letzte, ich bin das Ende, Alpha und Omega. Von mir kam alles, zu mir führt alles wieder hin. Ich bin derjenige, der euch in den Tod vorangegangen ist und der ihn besiegt hat und wieder lebendig wurde. Und gerade indem er starb und er wurde wieder lebendig, schwingt für mich auch so ein bisschen mit, er zeigt der Gemeinde, hey, in all dem, was ihr durchmacht und was euch vielleicht auch noch bevorsteht, bin ich euch vorangegangen. Und ich habe schon den Sieg davongetragen. Und vielleicht schwingt da auch sowas mit wie, ich war an dem Punkt, an dem ihr seid auch schon. Und ich verstehe, wie es euch geht. Ich sehe euch und ich verstehe, wie es euch geht. Das kann nur jemand sagen, der genau das auch schon durchgemacht hat. Gehen wir weiter zum Lob. Wir haben ja gesagt, die Gemeinde erhält keinen Tadel, sondern nur Lob. Und da sagt Jesus zur Gemeinde, ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Die Gemeinde scheint arm und verfolgt zu sein. Ob das jetzt eine materielle Armut war oder weil sich irgendwie die reichen Händler der Gemeinde nicht angeschlossen haben oder ob das einfach Armut war im Sinne von, da war Druck von Verfolgung da und sie haben gelitten und daher kam Armut. Ist schwer zu sagen, vielleicht war es eine Mischung aus vielen Dingen. Sie scheinen arm und verfolgt gewesen zu sein. Und vor allem heißt es, dass ihr Ruf geschädigt wurde. Und zwar nicht nur von irgendjemandem, sondern von den Juden. Und die scheinen, also bei den Juden muss man wissen, zu der Zeit hatten die einen Sonderstatus im Römischen Reich. Heißt, die durften ihre Religion ausüben und mussten nicht an diesem Kaiserkult mit teilnehmen. Das war einfach der Sonderstatus der Juden, den die ausgehandelt hatten, eine Zeit lang. Und man kann sich vorstellen, dass vermutlich die große Gruppe an Juden in dieser Stadt, die waren sauer, dass vermutlich ein Teil von ihnen konvertiert war und zu den Christen in die Gemeinde gegangen ist. Die waren vielleicht sauer, weil die Christen jetzt gesagt haben, wir wollen auch einen Sonderstatus, was auch immer es war. Sie haben Jesus nicht als Messias anerkannt und haben gesagt, Christen, Kacke. Und haben die angeschwärzt und haben den Christen somit das Leben aus sozialer und politischer Sicht einfach unglaublich schwer gemacht. Haben ihren Ruf geschädigt. Und werden dafür auch ziemlich hart verurteilt. Und an dem Punkt will ich einfach noch ansagen, oder nicht ansagen, anfügen, so. Es wäre zu viel, glaube ich, da jetzt tiefer reinzugehen in das, warum die Juden genauso verurteilt werden mit dem, es ist die Synagoge des Satans und sie sind eigentlich keine echten Juden, sondern eigentlich nur Lügner. Da hängt viel mit dran. Ich will nur so viel sagen, es ist kein Antisemitismus, der damit schwingt. Überhaupt nicht. Ich glaube, die Juden sind Gottes Volk und es waren sie auch da. Und ich glaube, dass Gott zu seinem Volk steht. Ich glaube eher, dass es ein Urteil Gottes über deren Verhalten war. nicht über die Juden selber als ein Volk, sondern das Verhalten. Gott verurteilt Sünde, und das war in dem Fall, die Juden haben Jesus nicht als Messias anerkannt und haben sich gegen die Gemeinde Jesu gestellt. Und das wird angeprangert bei den Juden. Da geht es nicht um Antisemitismus oder so. Das war mir nur wichtig, das zu sagen. Man könnte sich jetzt fragen insgesamt, ja, irgendwie klingt es gar nicht so arg nach Lob, was hier über die Gemeinde gesagt wird, sondern es klingt eher wie eine Darstellung von Tatsachen. Sie waren arm, sie waren verfolgt, sie haben irgendwie gelitten und die Juden hatten Schuld mit daran. Gut, aber wenn wir uns im Kontext der Bibel zum Beispiel die Seligpreisungen anschauen, selig sind die Armen und so weiter, oder wenn wir uns die Abschiedsworte von Jesus im Johannesevangelium in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir uns die Sachen mit anschauen und in den Kontext des Ganzen setzen, dann scheint es mir zumindest so, als ob Bedrängnis und Leiden ein ziemlich sicheres Anzeichen für die Bekenntnis zum Glauben, für einen standhaften Glauben ist. Und außerdem sagt Jesus auch, du bist arm, aber eigentlich reich. Und es zeigt, dass da ein geistlicher Reichtum zu sein scheint in dieser Gemeinde. Dass sie vielleicht materiell arm zu sein scheinen oder was auch immer das nachher von den äußeren Umständen war. Aber da scheint ein geistlicher Reichtum in dieser Gemeinde zu sein. Und ich habe in einem Kommentar tatsächlich gelesen, diese Gemeinde in Smyrna gehört die Liebe Gottes und die feste Hoffnung auf die Teilnahme am ewigen Gottesreich. Könnte sie reicher sein? Und es stimmt, könnte sie reicher sein. Wenn man Gott hat, wenn man seine Zusagen hat, wenn man seine Gegenwart hat, könnte man dann reicher sein. Das ist doch eigentlich das, was wahrer Reichtum ist. Heißt, die Gemeinde scheint geistlich reich gewesen zu sein. Und so kommt es mir in dem Fall nicht vor, dass Jesus die Armut und das Leid als Defizit in der Gemeinde sieht, sondern als Zeichen für ihren Glauben und für ihre Treue. Und deswegen lobt er sie, für ihren Glauben und für ihre Treue im Glauben. Genau, dann kommen wir noch zum Mahnruf, wo Jesus sagt, fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod. Dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Und was ich hier so cool finde, ist, dass Jesus nicht verschweigt, dass noch mehr Leid kommen wird. Dass er ehrlich ist und sagt, Leute, macht euch bereit, es wird noch schlimmer. Es wird nicht nur bei der Armut und der Verfolgung bleiben, sondern ihr werdet ins Gefängnis geworfen werden und ihr werdet sogar teilweise sterben. Es geht bis in den Tod. Und ich finde, so makaber das vielleicht auch sein mag, aber ich finde irgendwo die Ehrlichkeit Jesu auch tröstlich. Weil es heißt, dass er uns nichts verschweigt, sondern dass er offen und ehrlich mit uns ist. Und zeigt das nicht auch ein Vertrauen? Eine Beziehung, die da ist? Und gleichzeitig wird klar, es ist der Teufel, der Ankläger, der Widersacher, der Drangsal und Leid bringt. Und gleichzeitig wird Gott aber die Zeit auch nutzen, in der der Teufel dieses Leid bringt, um die Echtheit des Glaubens der Gemeinde zu testen und zu überprüfen. Und man muss vielleicht einfach auch noch wissen, das Judentum, dadurch, dass sie diesen Sonderstatus hatten und vermutlich viele ehemalige Juden, also messianische Juden in dieser Gemeinde waren, es wäre das Leichteste gewesen zu sagen, ja, ich bin ja eigentlich nur Jude, und damit so eine Halbwahrheit irgendwie durchzuflutschen und der Verfolgung zu entkommen. Heißt, es hat eigentlich umso mehr, weil es eigentlich so leicht war zu sagen, sich da durchzuschlängeln, eigentlich hat es so viel mehr Standhaftigkeit gebraucht, zu sagen, ich bleibe dran, und ich stehe zu meinem Glauben an Jesus. Ich stehe dazu, dass ich Christ bin. Und die Gemeinde wird aufgefordert und ermutigt, durch Jesus keine Angst zu haben, auch wenn all das jetzt noch auf sie zukommt. Auch wenn er ehrlich sagt, Leute, es wird heftig, habt keine Angst, fürchtet euch davor nicht. Weil der Trost ist, ich sehe euch. Jesus sieht sie in dem, wo sie sind und wie es ihnen geht. Und Jesus ist derjenige, er ist gestorben und wieder auferstanden. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der ihn schon vorangegangen ist und der den Sieg getragen hat, erhalten hat. Und genau diesen Sieg, diesen Siegeskranz des Lebens werden sie auch erhalten, wenn sie treu bleiben. Dann werden sie daran teilhaben, was Jesus schon erreicht hat. Und dieser Siegeskranz, das war vermutlich, kennt ihr das so aus wie so einem Römerfilm und ich weiß nicht was, es war wie so ein kleiner Kranz, der Siegern aufgesetzt wurde oder auch eine Krone, wie eine Art Krone. Und allein von dem, wie die Stadt gelegen war, das kannten sie, dieses Kranzkrone, dieses Symbol. Sie hatten die Festspiele, sie hatten die Stadt mit dem Pagus oben, der als Krone bezeichnet wurde. Das hat ihnen was gesagt. Sie konnten mit dem Begriff was anfangen, um zu sagen, und ich werde euch den Siegeskranz des Lebens geben. Ist so eine krasse und so eine hoffnungsvolle Zusage für diese Gemeinde in der Situation, in der sie sind. Und es heißt ja, ihr werdet 10 Tage lang verfolgt werden. Und die 10, also in der Offenbarung, spielen Zahlen und Symbole auch eine Rolle. Ich habe mal nachgeguckt, wofür 10 steht. Und 10 ist die Zahl der Vollständigkeit, aber auch die Zahl der Verantwortlichkeit der Menschen vor Gott. Und ich glaube, dass es einfach ganz klar zeigt, hey, die Zeit, in der ihr verfolgt werdet, in der ihr jetzt noch Leid erfahrt, die ist begrenzt. Gott hat ihm eine ganz klare Grenze gesetzt und hat gesagt, es wird nicht für ewig andauern, sondern da ist eine Grenze und es wird irgendwann wieder aufhören. Es wird irgendwann vollständig sein, euer Leid. Und ich werde sagen, es reicht jetzt und dann ist rum. Und in der Zahl der Verantwortlichkeit des Menschen vor Gott, finde ich, schwingt vielleicht auch ein bisschen dieses Testen, dieses Prüfen des Glaubens mit. Dieser Prüfaspekt einfach. Genau. Und dann am Ende kommt noch der Weckruf, von dem haben wir bei Miri auch schon gehört. Der ist in allen Briefen der gleiche. Wer Ohren hat, der höre. Und da geht es ja nicht nur um dieses, man kann theoretisch hören, sondern um die Bereitschaft tatsächlich hinzuhören und wahrzunehmen. Und was ich einfach spannend finde, das heißt, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht nur der Gemeinde jeweils, sondern den Gemeinden. Und ich finde es einfach so interessant, weil darin deutlich wird, dass die Briefe zwar jeweils, jedes einzelne Sendschreiben an eine einzelne Gemeinde direkt gerichtet ist, und gleichzeitig ist da doch eine Allgemeingültigkeit mit dabei. Heißt, es ist für alle Gemeinden gültig. Und das finde ich einfach super spannend daran. Genau. Und als letztes das Überwinderwort. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Ist kurz und knackig, aber nicht weniger schön und nicht weniger hoffnungsvoll. Und ich glaube, das spielt einfach wieder in das mit rein, der Siegeskranz des Lebens, den sie erhalten werden. Der zweite Tod wird normalerweise davon ausgegangen, dass es die ewige Verdammnis und die ewige Gottesferne ist. Wenn Gott Gericht hält und sagt, du stehst im Buch des Lebens und du nicht. Und der zweite Tod ist diese ewige Verdammnis, was auch später als der Feuersee beschrieben wird. Und der erste Tod ist dieser leibliche Tod, den wir alle irgendwann sterben, wo unser Körper hier auf Erden, unser leiblicher Körper hier auf Erden stirbt. Und der zweite Tod ist eben diese ewige Verdammnis, die anhält. Und Jesus sagt ganz klar, wenn ihr durchhaltet, dann ja, stirbt vielleicht euer Körper, den ihr jetzt gerade auf der Erde habt. Aber das, was nachher zählt, da müsst ihr keine Angst vor haben. Ihr müsst keine Angst vor dem zweiten Tod haben, weil ich den ja schon längst überwunden habe. Und wer treu zu mir hält, zu dem werde ich auch treu halten. Der wird den Siegeskranz des Lebens haben, heißt, der wird ewiges Leben haben im Reich Gottes und er muss sich nicht davor fürchten, was dann vielleicht noch kommt. Weil ihr seid sicher in Jesus. Zum Anfang hat sich Jesus vorgestellt als der tot war und lebendig wurde. Er hat den Tod schon längst besiegt. Heißt, er verspricht der Gemeinde, wie gesagt, nicht, dass es kein Leid mehr gibt oder dass es keinen irdischen Tod gibt, sondern er verspricht ihnen, es gibt eine Hoffnung, die darüber hinausgeht und die es wert ist, treu zu bleiben und dran zu bleiben. So viel zu Smyrna. Kommen wir zu Philadelphia in der Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Auch das will ich kurz vorlesen. Da steht, schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und einen Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen. Und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du meinem Befehl gefolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch hier krasse Worte. Und ich finde, oder es ist sinnvoll, auch hier genauso wie bei Smyrna, einfach kurz auf den historischen Hintergrund nochmal zu schauen. Und im Gegensatz zu den anderen Städten, die angeschrieben wurden, ist Philadelphia eine sehr junge Stadt gewesen, die eigentlich mit der Absicht gegründet wurde, dass sie wie das griechische Kulturzentrum in der Gegend sein sollte. Und sie wurde tatsächlich nachher auch zum Ausgangspunkt für die griechische Sprache, für die griechische Literatur und die Wissenschaft. Und gleichzeitig wissen wir, griechische Kultur und so, da waren viele Tempel und heidnische Religionen und so weiter mit, die damit dranhingen und mitkamen. Und die Stadt wurde tatsächlich auch als Klein-Athen mit bezeichnet, was ich super interessant finde. Und sie lag am Ende von so einer großen vulkanischen Ebene, was einerseits die Erde natürlich unglaublich fruchtbar gemacht hat. Heißt, die Stadt war bekannt für ihren Weinanbau und für den guten Wein, der dort wuchs. Und gleichzeitig ist es eine der Gegenden, die für die krassen Erdbeben bekannt ist. Und 17 nach Christus gab es ein riesen Erdbeben in der Gegend, in der unterschiedliche Städte zerstört wurden, unter anderem auch Philadelphia. Die wurden wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Und seitdem hatten die Menschen, die dort gelebt haben, weil es auch immer noch Nachbeben gab und immer wieder Erdbeben, die Menschen hatten unglaubliche Angst. Weil Risse in den Hauswänden waren, Risse in den Tempeln, in den großen Gebäuden, die aus Marmor und wirklich riesen Steinblöcken gebaut waren. Die Menschen haben irgendwann angefangen, eher außerhalb der Stadt in kleinen Hütten zu wohnen. Und haben sich nicht mehr getraut, in die Stadt reinzugehen, weil einfach die Gefahr bestand, dass die Brocken runterfallen, dass sie verletzt werden. Und alle, die in diese Stadt hineingegangen sind, wurden dann als verrückt erklärt, weil gefährlich. Das war die Situation von Philadelphia. Auch hier, ich werde in dem gleichen Muster durchgehen wie jetzt bei Smyrna, der Empfänger auch hier eindeutig, die Gemeinde von Philadelphia. Ne? Und Jesus stellt sich diese Gemeinde als drei Sachen vor. Einmal der Heilige, der Wahrhaftige und derjenige, der den Schlüssel Davids in der Hand hält, sodass, wenn er aufschließt, niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt, niemand aufschließen kann. Und bei den ersten zwei Sachen, das finde ich so interessant, das sind Worte, die an anderer Stelle in der Offenbarung 6, Vers 10 Gott selber zugeschrieben werden. Heißt, wenn Jesus sagt, ich bin der Heilige und ich bin der Wahrhaftige, sagt er, ich bin Gott. Ich bin Gott. Und bei dem Wahrhaftig schwingt dieses mit, er ist wahrhaftig, er ist zuverlässig, er ist echt, er ist derjenige, der in Wort und Tat zu seinem Wesen steht, der sein Wort hält, der zuverlässig ist, der verlässlich ist, an dem man sich festhalten kann und weiß, okay, er tut, was er sagt. Er ist jemand, dem man vertrauen kann. Und das Bild vom Schlüssel Davids geht sehr wahrscheinlich auf eine Prophetie in Jesaja 22, Vers 22 zurück, wo Jesaja eigentlich prophezeit hat, dass Eliakim der Hofmeister am Königshof von David wird und dass er diesen Schlüssel zu dem Königshof bekommt. Und mit dem Schlüssel bestimmt er eben, wer an diesem Königshof darf und wer nicht. Heißt, wenn Jesus sagt, ich bin derjenige, der den Schlüssel Davids hat, ich kann aufschließen und niemand kann verschließen, oder genau das Gegenteil, ich kann verschließen, niemand kann aufschließen, dann sagt er damit, ich habe die himmlische Schlüsselgewalt. Ich entscheide, wer ins Reich Gottes kommt und wer nicht. Ich habe die Autorität. Ich habe die Autorität, wer zum Vater kommen darf und wer nicht. Und das ist eine krasse Aussage, finde ich, darüber, wer Jesus ist. Und doch wahr. Und wenn wir uns dann angucken, die nächsten Verse, da ist Lob und Mahnruf eigentlich schon miteinander vermischt. Auch da heißt es wieder, ich weiß alles, was du tust. Und ich habe die Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht, dazu bringen zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Was eindeutig an dieser Stelle auch für diese Gemeinde ausgesprochen wird, ist der Lob für ihre Standhaftigkeit und für ihre Treue. Man geht eigentlich davon aus, dass auch in dieser Stadt, genauso wie in Smyrna, sich die Juden ziemlich heftig gegen die Christen aufbegehrt haben und gegen die vorgegangen sind. Und die Gemeinde scheint da treu und geduldig gewesen zu sein, gesagt haben, und wir geben nicht auf und wir stehen zu Jesus, Punkt. Und dafür werden sie gelobt. Und außerdem heißt es, ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast in meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. In der Elberfelder, finde ich, ist es in dem Fall ein bisschen besser übersetzt, der eine Teil. Da heißt es nämlich, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Die Gemeinde scheint vielleicht eine kleine zu sein, die nicht so viel Durchschlagkraft hat an sich, von den Menschen her. Aber was für mich da in diesem Ganzen mitschwingt, ist eben, das Ganze schafft Gott Raum, dass er derjenige ist, der Dinge bewirken kann, der die Tür öffnen kann, der unter ihnen wirken kann, der durch sie wirken kann. Die Gemeinde schafft Raum für Gott, für Gottes Wirken. Heißt es, Lob an die Gemeinde ist ihre Treue, ihre Standhaftigkeit und dass sie Gott Raum schenken. Kommt uns bekannt vor, oder? Haben wir in Smyrna auch schon gehabt. Man sieht also so eine Linie, die da durchgeht, bei den zwei Gemeinden. Und dann kommen wir aber auch zu dem Mahnruf und der Versprechung, die damit eingeflochten ist. Ich weiß, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Und später, ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, dazu bringen, dass sie sich vor euch niederwerfen und erkennen, dass ihr meine Gemeinde seid, dass ich euch geliebt habe. Und was die geöffnete Tür angeht tatsächlich, da sind sich die Theologen nicht einig, was das wirklich heißen soll. Häufig wird von Philadelphia als der evangelistischen Gemeinde gesprochen. Und manche sagen eben auch, okay, das ist die Tür zur Mission hin, die Jesus der Gemeinde aufmacht. Weil sie so treu sind, weil sie so standhaft sind, sagt er, ich werde euch einen Weg bereiten, dass ihr Menschen erreicht. Punkt. Und es kann niemand kann es verhindern, sondern ich gebe euch diese offene Tür. Andere Theologen sagen, na, es ist eigentlich die Tür hin zu Gott, die Jesus ihnen aufschließt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wahr ist. Vielleicht ist es auch beides. Das jüdische Denken ist nicht ganz so entweder oder gerichtet wie wir. Heißt, es kann auch beides sein, was damit gemeint ist. Ich könnte es mir gut vorstellen. Hört ihr mich immer noch? Okay, gut. Ja, so viel dazu. Es kann beides sein. Es kann die Tür hin zu Gott sein, die offen ist, aber auch die Tür hin zur Mission, die offen ist. Und dann kommen wir natürlich wieder zur Bezeichnung der Juden, die sehr ähnlich ist wie das, was Jesus in Smyrna auch schon über die Juden gesagt hat. Von dem her einfach nur noch mal so viel dazu, wie ich glaube, es ist einfach deren Verhalten und deren Ablehnung von Jesus als Messias und die Auflehnung gegen die Gemeinde, die hier verurteilt wird. Kein Antisemitismus oder so. Genau. Und dann gibt es noch den letzten Teil im Mahnruf oder in diesem ganzen Geflecht aus unterschiedlichen Dingen, wo Jesus sagt, wenn ihr treu sein werdet, beziehungsweise weil ihr treu gewesen seid, auch jetzt schon werde ich euch schützen vor der Versuchung, die kommt. Heißt, Jesus verspricht, genauso treu zu sein, wie die Gemeinde auch ihm gegenüber anscheinend treu gewesen ist. Und er stellt ihr in Aussicht, hey, ihr werdet siegreich sein. Und diese Zeit der Prüfung, auch darüber wird wieder gestritten, über die Offenbarung wird viel gestritten. Manche sagen, das ist die Zeit der Verfolgung durch die Römer. Manche sagen, das hat dann mit dem Antichrist zu tun, der dann nochmal freigelassen wird und sein Unwesen treiben darf. Manche sagen, es ist einfach allgemein irgendwie Verfolgung und Leid und Prüfung und alles. Es ist nicht wirklich klar. Aber ich frage mich an dem Punkt auch, ist es wirklich so wichtig zu wissen, das genau zu wissen oder es so genau zu definieren, oder ist es nicht eigentlich vielmehr eine Botschaft der Hoffnung, dass Gott hier ganz klar sagt, Leute, ihr seid treu zu mir gestanden und ich stehe euch genauso treu bei. Wenn Versuchung da ist, wenn harte Zeiten da sind, dann seid ihr nicht allein, sondern ich bin bei euch und ich werde euch schützen. Ist es nicht eigentlich vielmehr so cool, diese Botschaft darin zu sehen, anstatt darüber zu rätseln, okay, welche Zeit genau ist das jetzt? Ist das so wichtig? Ich glaube nicht. Und dann kommen nochmal zwei Teile. Einmal das Überwinderwort. Und das ist hier ein bisschen länger. Und Jesus fängt an mit, ja, ich komme bald. Was für eine Verheißung ist das denn, bitteschön? Wie cool ist das? Es ist keine Drohung, sondern es ist ein Trost. Jesus kommt bald. Es dauert nicht mehr lange. Ihr müsst nicht mehr so lange durchhalten. Bald ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, vor allem Gottes Zeitverständnis ist anders als unseres. Wir würden jetzt vielleicht nicht bald sagen, er ist immer noch nicht wiedergekommen. Aber hey, in Gottes Zeitverständnis ist es bald und er kommt bald. Das zweite ist, halte an dem fest, was du hast. Auch da wieder, was für ein Zuspruch. Anscheinend macht die Gemeinde doch schon was richtig, richtig, richtig gut. Und Jesus sagt, weiter so. Was für ein Zuspruch, was für ein Lob. Und als nächstes sagt er, ich werde euch zur Säule, also wer siegreich ist, den werde ich zur Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich glaube, die Leute in Philadelphia konnten mit dem Konzept eines Tempels und wie die aussahen, ganz gut was anfangen. Das war ein Bild, das sie aus ihrem Alltag kannten. Und ich glaube, es ist genau gerade deswegen so kraftvoll. Aber einerseits drückt es aus, hey, ich werde Teil des Tempels sein, Teil dessen, was Gott aufbaut, Teil dessen, teilreich vom Reich Gottes. Ich werde ein essentieller Teil sein, mit dem Gott sein Reich bauen will. Und der zweite Punkt ist, später in der Offenbarung lesen wir, dass es keinen Tempel per se gibt, also dass es eigentlich nicht mehr nötig ist, weil Gott überall sein wird. Aber was ist denn ein Tempel? Ein Tempel ist ein Ort, an dem Gott gegenwärtig ist, ein Ort, an dem Anbetung stattfindet. Und wenn Jesus also sagt, und ich werde euch zu Säulen im Tempel machen, heißt es, ihr werdet genau an dem Ort sein, wo Gott gegenwärtig ist und wo er angebetet wird. Heißt, ihr werdet ihm für immer und ewig nahe sein. Ihr werdet in seiner Gegenwart wohnen. Ihr werdet Teil des Ganzen sein. Ihr werdet Teilhaber an dem sein, was Gott plant und baut und vorbereitet. Und der zweite Teil, und er wird ihn nie verlassen müssen, ist, glaube ich, genau deswegen aufgrund der Geschichte Philadelphias so bedeutend. Die Menschen, die durch das Erdbeben, deren Stadt zerstört wurde, die Stadt verlassen haben, weil sie Angst hatten, in der Stadt zu sein, weil sie dann erschlagen werden könnten, die außerhalb der Stadt gewohnt haben in irgendwelchen Hütten. Wie krass ist es, wenn dann Jesus sagt, und ihr werdet das nie verlassen müssen, weil da keine Gefahr besteht, da ist Sicherheit. Ihr müsst euch da nicht mehr fürchten, da ist Sicherheit. Was für eine Zusage. Und dann der zweite Teil, auch da finde ich, übersetzt die Elberfelder meiner Meinung nach ein bisschen klarer. Da heißt es, ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Der Name Gottes, der Name des neuen Jerusalems und der Name Jesu werden auf den Menschen stehen. Das heißt ja auch, die zu Gott gehören in der Offenbarung, die werden seinen Namen tragen auf der Stirn. Aber der Name hat auch einfach was mit Identität und Zugehörigkeit zu tun. Auch da wieder dreifach sagt Jesus, ihr werdet zu Gott gehören, ihr werdet Teil des neuen Reiches sein und ihr werdet zu mir gehören, ihr werdet siegreich sein mit mir. Ihr seid Kinder Gottes. Wer siegreich ist, dem gehört genau das. Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Teilhaber an dem, was Gott vorbereitet. Drei auch eine kleine Vollkommenheit. Coole Zusagen, oder? Ich kriege jetzt mal Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und als letztes kommt auch da wieder der Weckruf, genau wie bei allen anderen Gemeinden. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagen will. Das war jetzt einiges, ne? Viel Info, die ich euch gegeben habe von zwei Gemeinden und ich habe euch nur das Gröbste erzählt. Da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin. Seid ihr aktuell noch bei mir? Ich höre ein Ja, ich sehe ein Nicken. Okay, gut. Was auffällt bei beiden Gemeinden, trotz aller ihrer Unterschiede, ist, was sie gemeinsam haben, ist ihre Treue. Das ist das, was gelobt wird bei beiden Gemeinden. Ihre Treue, ihre Standhaftigkeit im Glauben. Ihre Treue in der Verkündigung des Evangeliums, ihre Treue trotz Leid. Und Jesus fordert sie herauf und ermutigt sie, genauso treu zu bleiben, egal was jetzt noch kommt. Und ich glaube, dass diese Aufforderung an die Gemeinden damals genauso auch noch für uns heute als Gemeinden gilt. Auch für uns als Gemeinde hier in Pforzheim, als CGP in Pforzheim. Wir erinnern uns, die Briefe sind zwar an einzelne Gemeinden gerichtet, aber höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Das ist auch universell. Und ich habe diese Predigt mit Wüstenzeiten betitelt. Normal, wenn ich an eine Wüste denke oder an Wüstenzeiten, ist es so ein bisschen konnotiert mit der geistlichen Wüstenzeit, wo einfach geistlich, wo es ein bisschen trocken ist. Ich finde aber einfach, wenn ich an Wüste denke, das ist eine lebensfeindliche Umwelt. Da sind die Umstände einfach nicht so toll. Das ist für mich Wüste. Ich glaube, wer sich in Wüste nicht auskennt, der hat da auch nicht wirklich große Chancen drin zu überleben. Und ich habe die Predigt heute genannt, weil ich glaube, dass wir alle solche Wüstenzeiten im Leben haben. Nicht nur geistlich gesehen, sondern auch generell. Zeiten, in denen es fast lebensfeindlich erscheint für uns hier in dieser Welt. Wo es nicht läuft. Wo die Dinge nicht so sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Smyrna und Philadelphia haben diese Wüstenzeiten definitiv erlebt. Haben wir jetzt gesehen. Und wenn wir uns anschauen, was wir von diesen Gemeinden lernen können, dann ist es, glaube ich, das Durchhalten in genau diesen Zeiten. Die Treue im Glauben in genau diesen Zeiten. Dass wir sie einfach als positives Beispiel für uns nehmen können. Jesus lobt die Treue. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, genauso treu zu sein wie diese Gemeinden, auch in Wüstenzeiten, weil ich glaube und weil ich überzeugt bin, dass Gott daraus was Gutes machen kann und dass es Frucht tragen kann. Und vielleicht ganz kurz nochmal zur Klärung. Treue für mich ist in dem Fall, das an der Hoffnung festzuhalten und entsprechend zu leben. Jesus stellt sich als der Philadelphia als der Wahrhaftige vor, der, dem man vertrauen kann, der, dessen Zusage gilt. Und treu ist zu sagen, ich glaube an diese Zusagen. Ich glaube an diese Zusagen, dass ich Leben nach dem Tod habe. Dass es Heilung gibt. Dass es Freiheit von Schmerz gibt. Dass es keinen Tod mehr gibt irgendwann. Dass das Leid weg sein wird. Ich glaube daran und ich möchte auch entsprechend leben in dieser Hoffnung. Und ich will dafür beten. Und wenn ich das vielleicht nicht in diesem Leben hier erfahren darf, dann heißt Treue für mich zu sagen und ich bleibe da trotzdem dran. Und ich glaube, dass Gott mir diese Zusage gegeben hat, dass es diesen Ort gibt, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo Gott einfach mitten unter uns ist und wo wir in sein Angesicht schauen dürfen und wo wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Das ist die Zusage, an der ich festhalten will, nach der ich leben will. Und wenn ich es nicht jetzt schon erleben darf, manchmal verstehe ich es selber nicht, warum nicht. Wenn ich es jetzt noch nicht erleben darf, dann weiß ich, dass es eine Zeit gibt und einen Ort gibt, da werde ich es erleben. Das ist für mich treu, an dieser Zusage festzuhalten, an diesem Glauben festzuhalten. Wüstenzeiten sind nicht toll. Aber ich glaube, dass unsere Treue im Glauben in genau diesen Zeiten Auswirkungen auf unser Leben hat, auf unseren Glauben hat, auf unsere Spiritualität hat. Das sind die Zeiten, in denen wir wie in so einem Schnellkochtopf sind. Normalerweise brauchen Kartoffeln viel länger zum Kochen, aber wenn man sie in einen Schnellkochtopf packt durch den Druck, sind die schneller gar. Das sind die Zeiten, in denen wir in so einem Schnellkochtopf sind. Und in Wüstenzeiten glaube ich, dass sich Gott einfach auf eine neue und auf eine besondere Weise offenbart. Er ist immer da und er ist uns immer nah. Aber ich glaube, manchmal, wenn es uns gut geht, haben wir die Tendenz zu sagen, ich bin überheblich und ich schaffe das alleine und passt doch alles, läuft doch alles, ist doch schön und gut. Und in Wüstenzeiten ist es halt nicht so. Und dann geben wir Gott plötzlich mehr Zeit und mehr Raum. Wir wenden uns ihm zu, wir strecken uns nach ihm aus, wir schreien um Hilfe. Wir suchen ihn und geben ihm dadurch Raum, den er sonst nicht hat. Raum, dass er sich offenbart, dass er sich uns von einer neuen Seite zeigt, dass er uns in eine neue Tiefe reinführt. Dass er uns trägt, dass er uns in unseren Fragen, in unseren Zweifeln, in unserem Ärger, in unserem Unverständnis begegnet mit Liebe. Vielleicht nicht immer Antworten gibt, aber uns begegnet und Frieden schenkt. Und das sind die Dinge, die unseren Glauben stärken und die uns einfach von unserer Abhängigkeit zu Gott, dass es uns ins Bewusstsein ruft, dass wir dann vielleicht, wenn es wieder gut läuft, genau da drin bleiben, in dieser Nähe und dieser Abhängigkeit von Gott. Ich glaube auch Wüstenzeiten zeigen uns die Echtheit unseres Glaubens. Ist es nur ein Lippenbekenntnis oder ist da wirklich was dran? Und ich glaube, dass es auch eine Challenge, also eine Herausforderung für uns ist, für uns selber uns in solchen Zeiten zu hinterfragen und unser Herz zu prüfen und auch unseren Kurs zu ändern, falls wir merken, oh, es passt doch nicht so ganz. Wisst ihr, ich glaube, um durchzuhalten, brauchen wir einen Glauben, der standhaft ist und der widerstandsfähig ist. Aber wie kommen wir an den Punkt? Ich glaube nicht, dass wir das einfach haben. Die wenigsten Leute haben das einfach so. Es gibt die Geistesgabe des Glaubens. Die Leute sind gesegnet, unglaublich. Aber wie kommen wir an den Punkt? Nur durch gute Zeiten und Yippie-Yay und lalala? Nein. Wir kommen an den Punkt, dass wir widerstandsfähigen Glauben haben, indem wir durch diese Wüstenzeiten durchgehen und sagen, ich bin treu und ich bleib dran. Deswegen sollen wir uns auch freuen, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen. Und es ist nicht immer leicht. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, die ziemlich dunkel waren, die ich nicht nochmal durchleben will. Und die ich auch niemandem wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass mein Glaube stärker geworden ist. Dass ich gelernt habe, Gott ist nah. Auch dann, wenn ich es vielleicht nicht spüre. Und deswegen bin ich auch dankbar für diese Zeiten. Ich würde sie nicht missen wollen aus meinem Leben. Weil ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, hätte ich diese Zeiten nicht durchlebt. Und was mir wichtig ist zu sagen, ist, Wüstenzeiten sind keine Strafe von Gott. Sondern sie gehören halt leider zum Leben auf dieser Erde dazu. Weil wir in der sogenannten gefallenen Schöpfung leben. Weil es in dieser Welt Menschen gibt, die sich von Gott abgewendet haben. Und weil dadurch Sünde und Leid und Schmerz und all das reingekommen ist. Und Wüstenzeiten sind keine Strafe von Gott. Das ist einfach leider Realität dieser Erde, in der wir aktuell leben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass genau diese Zeiten die Chance für uns beinhalten, dass wir wachsen können. Dass unser Glauben eine neue Tiefe, eine neue Reife und eine neue Bewährtheit entwickelt. Und was wir eben auch bei beiden Gemeinden sehen, ist, dass Gott nicht sagt, ja okay, seid halt einfach treu, müsst ihr schon irgendwie schaffen, sondern er sagt, ich sehe dich. Ich verstehe dich. Er sagt es vielleicht nicht so in den Worten direkt, aber er sagt es zwischen den Zeilen. Macht es sehr eindeutig. Ich verstehe dich und ich kann besser als jeder andere verstehen, wie es dir gerade geht. Was deine Gedanken sind, was deine Gefühle sind. Ich weiß, dass es nicht leicht ist und ich bin bei dir. Und er ermutigt und sagt, gib nicht auf. Kämpf. Kämpf. Überwinde. Sei siegreich. Halte durch. Es lohnt sich. Es lohnt sich, weil es eine Hoffnung gibt, die einfach so viel weiter darüber hinausgeht. Und treu sein in Wüstenzeiten, das sagt sich so leicht, wenn man nicht gerade mit drin steckt. Das sagt sich so leicht. Aber es lohnt sich, durchzuhalten und treu zu bleiben. Und meine Frage, aber auch und meine Herausforderung an uns ist als Gemeinde, wie reagieren wir, wenn wir in Wüstenzeiten geraten?